zum Teil ihr gesamtes Leben eingesetzt haben, um darüber nachzudenken, über schwierige Fragen. Und da können wir schöpfen mit sehr guten Ressourcen. Ich habe das letzte Mal gesagt, sehr gehabt, wie viele Logos-Ressourcen hast du? Mittlerweile? 3.500. Ja. An Quellen fehlt es uns nicht. Und dann in der letzten Einheit, dass wir den Text, auch einen schwierigen Text, sorgfältig lesen von dem her, was er sagt und nicht einfach unsere Fragen in den Text hineintragen und dann eigentlich vom Text her ableiten, wie komme ich sauber auch zu einer Anwendung. Heutiges Lesersverständnis ist nämlich so, wir lesen was und wollen gleich wissen, was heißt für mich jetzt. Das ist die fast penetrante Leserorientierung, die uns eigentlich oft den Blick für das, was uns der dreieine Gott zu sagen hat, eigentlich völlig verstellt. Das haben wir uns bisher gemacht, damit haben wir uns bisher beschäftigt. Und dieses Jahr möchte ich euch eine weitere Hilfestellung mit an die Hand geben, und zwar folgende. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben, wie ich selber Bibeltexte, die ich vielleicht schon oft gelesen habe, heute nehme ich einen ganzen Brief, einen Paulusbrief, mit einem thematischen Schwerpunkt lese. Das heißt, ich setze mir einen thematischen Schwerpunkt, dass ich meine Aufmerksamkeit nochmals anders lenke, sonst beginne ich einfach Texte zu lesen und sie sagen mir gar nichts, sie gehen an mir vorbei. Das ist eigentlich das Ziel dieses Mal, einen thematischen Schwerpunkt zu setzen. Und zwar vielleicht dazu noch diese Anmerkung, ich habe vor 4 Jahren und vor wenigen Wochen habe ich durch die 13 Paulusbriefe durchgelehrt in Sommervorlesungen und auch versucht, mit diesen Texten zu ringen, in dem Sinn, dass uns, ja, wie gehe ich an solchen Text heran, das muss ich vielleicht noch kurz erörtern. Das Erste ist, ich stelle mich selber als Leser und als Angesprochener unter den Text. Das Wort unter möchte ich betont haben. Ich stelle mich unter den Text. Ich glaube, dass wir von unserer Konsumkultur her uns sehr daran gewöhnt haben, uns neben einen Text zu stellen und zu kokettieren mit dem Text, zu fragen, ja, passt mir jetzt das, was ich gerade lese, oder passt mir das nicht? Oder sagt mir das gerade was, oder sonst lasse ich es gleich zur Seite? So dieses Entscheidungskonsumsverhalten hat sich unbewusst auch auf unsere Art und Weise, Gottes Wort zu lesen, abgefärbt. Und darum ist es so wichtig, sich unter einen Text zu stellen. Das Zweite ist das Wort unbedingt. Der Text geht mich unbedingt an. Das ist die Haltung, auch eine gesundende, fordernde Haltung, dass ich in diesem Beziehungsgeschehen, dass ich davon ausgehe, dass Gottes Wort mich anspricht, dass ich auch an der Verheißung mich klammern kann, dass dieses Wort, wie es in 2. Timotheus 3,17 steht, mich völlig zurüstet. Das heißt, der Text geht mich unbedingt an. Und darum, ich wiederhole mich gerne, lese ich einen Text locker bis zu 20 Mal. Das ist nicht viel. 20 Mal. Ich lese auch die meisten Bücher 4, 5, 6 Mal jede Seite, weil ich beim 1., 2., 3. Mal gar nicht richtig verstehe, was da drin ist. Das geht mir ja genau wie euch auch. Also, nimm mal an. Also, unbedingt angehen, das heißt, ich gehe auch sehr hartnäckig an einen Text heran. Das Dritte ist, und darauf werden wir auch zu sprechen kommen, für mich ist es kein Widerspruch, mit meiner ganzen Verstandeskraft Wissen zu sammeln. Für mich ist das Anbetung, nicht nur für mich, ich glaube, dass die Bibel das als Anbetung bezeichnet, mit ganzer Verstandeskraft Wissen zu sammeln, gehört zu einer personalen Erkenntnis. Wir wollen Jesus Christus erkennen, wir werden gleich darauf kommen, und das schließt niemals aus, dass wir unseren Verstand gebrauchen. Da hat sich leider auch in manchen christlichen Kreisen ein Verständnis eingeschlichen, ein denkfeindliches Verständnis, was uns behindert, harte, im Sinne von harte, hartnäckige Denkensarbeit als Anbetung zu sehen. Das ist Anbetung. Ich ehre den, den ich erkennen will, indem ich alles hingebe, mich hingebe, um ihn besser kennenzulernen. Das ist biblische Erkenntnis. Personalerkenntnis. Es geht mir nicht nur um Wissen, aber es geht nie weniger als um Wissen. Und das vierte ist, ich strebe nicht einfach gefühlsmäßig tolle Momente an. Wenn die dann, wenn sie sich ergeben, Beat würde euch sagen, von der Frucht, ne? Nicht von der Frucht her, ich weiß nicht, ob er das Prinzip euch auch diese Woche immer wieder mal nahegebracht hat, dass die frommen, die schönen Momente sind vielleicht eine Frucht davon, wenn ich vorher dieses Lied gesungen habe mit ganzem Herzen und es mich zu Tränen gerührt hat wie vorhin, weil ich genau gemerkt habe, dass mich der dreieine Gott durch dieses Lied anspricht, das ist dann eine Frucht. Aber ich weiß genauso, dass es viele andere Momente geben wird, wo es eben nicht diese erhabenen Gefühle gibt und die genauso wichtig sind, wenn ich mich einem Bibeltext stelle. Das zu meiner Herangehensweise, überhaupt, wenn ich einen Text lese. Und jetzt schlagt eure Bibeln auf, Philipperbrief. Ich gestehe ganz aufrichtig, dass ich hier auch einige Geburtshelfer hatte für diese Art und Weise, den Text zu lesen, wenn es interessiert. Ich habe dieses Jahr als persönliche Weiterbildung das Schlusswerk von Douglas Moo gelesen, hat er 15 Jahre daran gearbeitet, zu Paulus, zu einer Theologie der Paulusbriefe. Ich habe sehr, sehr profitiert, ist das falsche Wort. Ich glaube, es ist etwas von dieser personalen Erkenntnisgewinn hat es gegeben. Für mich so zentral war, nicht nur einen Brief zu lesen, sondern mal alle 13 Briefe, um mal zu gucken, was stellt Paulus da genau dar? Und mal ganz sorgfältig die gesamten 13 Briefe, ich habe dann die 13 Briefe ein halbes Jahr jede Woche mehrmals durchgehört. Jede Woche mehrmals alle 13 Briefe über ein halbes Jahr, das verändert mich. Es gibt mir eine neue Perspektive auf den paulinischen Korpus. Douglas Moo war mir eine große Hilfe. Die zweite Hilfe war Thomas Schreiner, wo ich nur einen Teil gelesen habe von seinem Buch Paul, Apostle of God's Glory in Christ. Und der dritte Geburtshelfer auch für Philippa John Piper, Teach Philippians, ein wunderbares Gespräch mit Nancy Guthrie aus 2015, als er gerade ein ganzes Semester lang mit den Studenten durch den Philipperbrief gegangen ist. Also das waren meine Geburtshelfer. Um da auch euch zu sagen, ich, jeden Geburtshilfe oder jede Hilfe, die ich kriegen kann, die nehme ich. Ich bin noch so froh, dass mir Brüder, erfahrene Brüder in Christus vorausgehen und mich einführen. Und ich war hin, als ich da nochmals in den Philipperbrief gegangen bin. Und ich möchte euch gern mitnehmen durch den Philipperbrief mit dem thematischen Schwerpunkt. Christus. Du hast mir die Aufgabe gegeben, etwas zu Christologie zu machen, systematische Theologie, Christologie. Genau, ich möchte gerne den Philipperbrief mal mit dem thematischen Schwerpunkt Christus lesen und dann zeigen, wie enorm intensiv das mit uns und unserem Leben zu tun hat. Da gibt es keine Differenz. Es geschieht was mit uns. Nun, zunächst, wenn wir einen thematischen Schwerpunkt haben, ist es gar nicht so schwer, müssen wir uns auch mal darauf achten, wo kommt denn das vor? Und wenn wir mal den Brief zu lesen beginnen, dann lesen wir Paulus und Timotheus, und da kommt es schon, Sklaven, Doulos, griechisch, Jesu Christi. Da beginnt es schon. Wie versteht er sich? Paulus versteht sich als Sklave Jesu Christi. Sein Herr, sein Kyrios, das ist übrigens auch, immer wenn Herr kommt, dann ist es das griechische Wort Kyrios, nicht Herr Meier oder Herr Müller, sondern es ist Kyrios Jesus Christus. Kyrios heißt derjenige, der einen allumfassenden Anspruch an uns hat. Kyrios war damals der Titel des römischen Kaisers. Und ironischerweise hatte gerade dieser römische Kaiser dann sich diesen Titel zugelegt, als ein Kind in der Krippe auf die Welt kam. Lukas 2 stellt es meisterhaft dar, als der große Historiker. Und Paulus bezeichnet sich als Sklave Jesu Christi. Nun, wenn wir heute von Sklaverei reden, dann haben wir das Gefühl, es gibt einen Zustand der Versklavung, wo uns jemand sagt, was wir zu tun haben. Und es gibt einen Zustand der Freiheit, wo wir wissen, wo wir einfach selber bestimmen könnten, was wir tun könnten. Die Bibel stellt dieses Freiheitskonzept radikal auf den Kopf und sagt, es gibt nur zwei Zustände. Entweder sind wir Sklave der Sünde oder Sklave von Jesus Christus. Und es gibt nichts dazwischen. Sklave der Sünde oder Sklave der Gerechtigkeit, wie es Paulus in Römer 6 sagt. Und Paulus sagt ganz klar, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Er ist mein Kyrios, er mit dem Alleinanspruch. Und an wen schreibt er? Er schreibt an alle Heiligen, und jetzt kommt schon das Zweite, die zentrale Redefigur von paulinischen Briefen überhaupt, die gedankliche Mitte, an alle Heiligen in Christus Jesus. In Christus Jesus. Seit ich aufmerksamer mit diesem Schwerpunkt die Paulusbriefe lese, merke ich plötzlich, aha, das ist ja ständig, das kommt ständig vor. Und wehe uns, wenn wir einfach über sowas leichtfertig hinweglesen, in Jesus Christus Jesus. Christus ist der Titel, der Gesalbte, und Jesus ist sein Eigenname. Heißt das Yahweh, der Ewige, rettet. Es ist die griechische Übersetzung von Yeshua, Josua. In Christus Jesus. In Christus Jesus. Nun, was das bedeutet, werden wir uns gleich näher ansehen. Es ist so wichtig. Es ist die gedankliche Mitte der paulinischen Briefe. Und natürlich muss man noch etwas über die antiken Briefe wissen. Die antiken Briefe hatten am Anfang Absender, Empfänger und Gruß. Genauso macht Paulus aus, aber er erweitert das um die biblische Weltsicht und grüßt da nicht nur den üblichen griechischen Gruß, sondern erweitert ihn mit dem Urheber der Gnade und des Friedens. Er kommt von Gott, unserem Vater, und da kommt schon wieder, und dem Herrn Jesus Christus. Woher kommt es dann? Wer ist der Urheber? Und da sind wir schon nahe beim gedanklichen Zentrum von Paulus. 1. Korinther 8, Vers 6, glaube ich, ist es, dass von ihm, durch ihn und für ihn alles, auch 11, 36 in Römer, alles ist es, kommt durch ihn, er ist der Urheber. Er ist der Erhalter. Und er ist gleichzeitig auch das Ziel. Von ihm, durch ihn und für ihn ist alles geschaffen. Ganz zentral. Ja, also schon dreimal in diesem kurzen Ansprache, wie der Brief beginnt. Und dann, natürlich fliege ich mich denn jetzt mit ziemlicher Geschwindigkeit durch diesen Brief, beginnt Paulus mit seinem ersten Abschnitt, einem, wie er es üblicherweise macht, außer zum Beispiel in Briefen wie Galater, wo er etwas kritisieren muss, oder auch in 1. Timotheus, wo er sofort zur Sache kommt, weil es so wichtig und ernst ist, mit dem Dankgebet. Das Dankgebet von Paulus. Und da sagt er unter anderem darin, ich lese jetzt ja diese Texte im Schwerpunkt auf Jesus Christus, dass Gott, der ein gutes Werk, Vers 6, in euch angefangen hat, Gott der Vater, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Aha, er hat ein Ziel. Der Tag Jesu Christi. Was ist denn das für ein Tag? Da würde es jetzt eine ganze Predigt dazu geben, auch vom Alten Testament. Der Tag des Herrn. Wenn er zurückkommt und das zukünftige Zeitalter beginnt. Paulus, zum Beispiel in Epheser, gegenwärtiges, zukünftiges Zeitalter, also dieser Tag von Jesus Christus. Und wir sehen, Er ist das Ziel und er erhält uns und arbeitet mit uns auf dieses Ziel zu. Er schaut, dass wir zum Ziel kommen. Und wir haben es auch nochmals in Vers, ich glaube es ist Vers 10, genau, da haben wir diesen Tag Christi nochmals erwähnt, verbunden mit einem Gebet für die Philipper. Und wisst ihr was, ich habe begonnen mit Paulus zu beten. Es gibt auch ein Buch von D.A. Carson, ist leider im Moment vergriffen, Lernen zu beten mit Paulus. Ich lese dieses Gebet sehr oft, 1, Vers 9 bis 11, eines der schönsten paulinischen Gebete, wo er darin formuliert, dass sie Urteilsvermögen entwickeln und überströmend werden in dieser Erkenntnis, und jetzt wisst ihr etwas mehr, was diese Erkenntnis ist, ihn immer besser kennenzulernen, personal, es ist nie weniger als Wissen, aber es ist, beinhaltet auch Wissen, und überströmend zu werden, diese Erkenntnis, überfließen, übersprudeln und dabei Urteilsvermögen zu entwickeln, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Warum? Was ist denn das Ziel? Sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag Christi. Also, das ist schon interessant. Wenn ich diesen ersten Text so lese, dieses Dankgebet für die Philipper, dann sehen wir unter anderem, dass Paulus eine Perspektive hat, die über das Heute und hier hinausgeht zum Ende. Und das ist eine Perspektive, die uns so Not tut. Wir denken doch oft nur bis zum Abendessen oder bis zum heutigen Abend oder vielleicht bis zum nächsten Wochenende, es ist schon Donnerstag. Oder vielleicht bis zum nächsten Urlaub. Aber wenn wir wie Paulus an den Tag Christi denken, dann geht unser Blick auch hier heute und jetzt über das hinaus, was heute jetzt Abendessen ist. Und darum lautet die Frage, die ich uns hier stelle, ist, worin möchte ich zunehmen im Blick auf das Ende? Worin möchte ich zunehmen im Blick auf das Ende? Das ist doch die Frage, die uns dann, wenn wir mit Christus, Schwerpunkt Christus, diesen Abschnitt lesen, die wir uns fragen können. Und ihr merkt, ich gehe in diesen Text, der mich unbedingt angeht, hartnäckig hinein und beginne da etwas herauszuschälen. Schaue mir die melodische Linie an, schaue mir an, wo Christus vorkommt und was der hauptsächliche Gedankengang ist. Der Gedankengang geht über das Hier und Jetzt hinaus auf den Tag Jesu Christi, es ist sein Tag. Er ist ja auch das Ziel, er ist der Richter. Und dann steht, dass wir dann erfüllt sind in Vers 11 mit Früchten der Gerechtigkeit durch Jesus Christus gewirkt. Nun sehen wir einen Teil von dem, was es heißt, in Christus zu sein. Es heißt, dass wir überfließen in dieser Erkenntnis, Urteilsvermögen entwickeln, Tag für Tag, darin, worauf es wirklich ankommt, wenn wir das Ende bedenken. Und dann am Schluss erfüllt sind mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus gewirkt sind. Das ist das, was ich eigentlich gerne, darin möchte ich gerne zunehmen, im Blick auf das Ende. Ich möchte gerne Tag für Tag herausfinden, worauf es wirklich ankommt, wenn ich Jesus lieber habe und wenn ich so mein Ende bedenke. Und das verschiebt meine Prioritäten. Das verschiebt meine täglichen Prioritäten. Und dann merke ich sofort, in Christus zu sein heißt, von ihm verändert zu werden. Hier, heute, jetzt, morgen, übermorgen. Und dann ist es nicht so tragisch, wenn ich jetzt aus dieser schönen Seminargruppe oder Wochengruppe hinausgehe, sondern es ist genauso. Die schwierigen Tage können genauso dazu dienen, uns diesem Ziel näher zu bringen. Manchmal adaptieren wir ja auch diese Sicht Arbeit und Freizeit. Das ist auch eine Form des Dualismus von unserer Konsumgesellschaft. Arbeit ist blöd, Freizeit ist top. Und wir leben dann immer auf diese Freizeitmomente hin. Ich sage, nein, ich lebe jeden Tag in der Erwartung, dass dieser Christus, der mich adoptiert hat, in dem ich lebe, der mich ans Ziel bringen wird, der in mir Frucht wirkt, das mich so verändert, dass ich am Schluss so dastehen kann, erfüllt mit Frucht. Und da werden, bin ich überzeugt, die schwierigen Zeiten bestimmt gleich dazu beitragen, wie die schönen. Schön im Sinne von, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen, das braucht es ja auch. Nun, es geht weiter mit Paulus. Ich möchte es euch ja nur zeigen, euch anstoßen, das selber auch mal so zu lesen. Der nächste Abschnitt ist ja interessant. Paulus sagt nämlich etwas von dem, dann ab Vers 12 bis ungefähr Vers 26 geht dieser Abschnitt im ersten Kapitel, wie es ihm selber geht. Er ist Gefangener, wahrscheinlich in Rom, Halbgefangenschaft zumindest, angefesselt, angekettet. Er sagt, schreibt auch davon, dass er angekettet ist an einen Soldaten. Und was sagt Paulus? Er ist voller Freude, weil er merkt, dass dieser Weg, den er nie selber gewählt hätte, angekettet an den Soldaten zu sein, zur Förderung der Heilsverkündigung oder der Evangeliumsverkündigung sich entwickelt oder gedient hat. Hier in der Mengeübersetzung heißt es in Vers 13, es ist nämlich bei der ganzen kaiserlichen Leibwache und auch sonst überall offenkundig geworden, und jetzt kommt das Nächste, dass ich um Christus willen meine Fesseln trage. Aha, um Christus willen trage ich meine Fesseln. Aber es kommt noch dicker, es kommt noch dicker. Er sagt, nicht nur bin ich gefesselt und in gewissem Maße eingeschränkt, wie ich es mir nie vorgestellt hätte, und ich bete darum, dass ich wieder frei komme, sagt er auch im Brief, sondern er merkt, dass Gott gerade in seinem gefesselten Zustand umso mehr das Evangelium fördern kann. Nun, es kommt noch etwas dazu, in Vers 15. Er musste sagen, ja, ich habe noch einige Konkurrenten, einige, die auch vielleicht sogar von der Gemeinde von Philippi oder aus einer anderen Gemeinde war, das können wir nicht genau sagen. Es gab einige, die sich als Konkurrenz zum Paulus verstanden und in Vers 15 Christus aus Selbstsucht verkündigten, nicht lauter. Also Konkurrenten, schwierige Situation, gefesselt, eigentlich entgegen ursprünglichen Absichten, an einem Ort, wo er sich nicht so vorgestellt hatte. Er wollte nach Rom kommen, um sofort seine nächste Missionsreise zu starten, Römer 15 zum Beispiel. Es war genau dort, wie wir es uns auch oft vorstellen. Wir sind in einer Lage, die wir uns eigentlich gar nicht so vorgestellt haben, wo wir uns gefühlt haben, wir sind richtig eingebunden, angebunden, ja gefesselt. Und jetzt merkt er plötzlich, genau das braucht Gott für seine Zwecke, weil wir ja unser Erhalt ist und es alles auf sein Ziel zuläuft. Und nun sind wir vielleicht angebunden mit so vielen Kindern. Dann dachte ich manchmal, ich hätte mir nie vorgestellt, 5 Jungs zu haben. Das ist für uns Schweizer 1,4 im Schnitt. 5 zu 1,4 ist schon unvorstellbar, obwohl ich mit 4 Geschwistern aufgewachsen bin. Und genau darin sagt, es sind keine Fesseln, nicht, dass ihr mir falsch verstanden habt. Aber es gibt noch Konkurrenz. Es gibt noch Sorge, die mir nicht gut wollen. Ja, es gibt Feindschaft. Ja, das gibt's. Aber wisst ihr, was Paulus sagt? Er sagt, nun denn, was tut's zur Sache? Na und? Na und? Ich trage es um Christi willen. Und ich bekomme, wie es auch in diesem Abschnitt heißt, den Beistand des Geistes Jesu Christi. Ja, der Geist Jesu Christi, manchmal stellen wir uns das so abstrakt vor, aber stellt euch mal Paulus vor, der gekettet ist an diesen römischen Soldaten, merkt, dass Gott das irgendwie gebraucht, irgendwie hat er andere Pläne, bittet um seine Freilassung und dann muss er noch damit leben, dass er jenste Konkurrenten hat, die ihm schaden wollen. Müsst ihr das euch mal vorstellen, und dann sagt er, und jetzt erlebt er den Beistand des Geistes Jesu Christi. Des Geistes, der das Werk des Christus weiterführt und bekannt macht. So wie es in Johannes steht, wenn Christus weggegangen ist, wird der Geist euch in die ganze Wahrheit führen und von Christus zeugen. Und er sagt, Hauptsache, Christus wird hochgepriesen an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Und dann bekommt der berühmte Satz in 1,21, die Philosophen würden von einer ontologischen Aussage sprechen, denn das Leben ist für mich Christus. Wie bitte? Was ist denn das für ein Satz? Das Leben ist für mich Christus. Wahrscheinlich ist es sogar der Titel für den gesamten Philipperbrief. Das Leben ist für mich Christus. das Leben ist für mich, was sagen die Leute, was das Leben für mich ist? Das Leben ist für mich, auf einem Surfbrett zu stehen, an der Atlantikküste, sagte mir jemand. Und einfach durch diese Wellen zu... Nein, das Leben ist für mich. Christus ist für mich das Leben. Und das Sterben ein Gewinn. Da merken wir, diese Einheit mit Christus gewinnt eine unglaubliche Dynamik angesichts von Einschränkungen. Und das ist die zweite Frage. Wenn ich den Abschnitt lese, komme ich zur Fragestellung, mit welchen Einschränkungen kämpfst du gerade? Oder kämpfen wir oder ich gerade? Mit welchen Einschränkungen kämpfe ich gerade? Und was könnte es bedeuten, dass Christus mein Leben ist? Und was könnte es bedeuten, dass ich heute, hier, jetzt und morgen und dann, wenn ich zurückgehe, den Beistand des Geistes Jesu Christi empfange? Ich habe nicht auf alles gerade Antworten, aber das sind Fragen, die ich mir zu stellen beginne, wenn ich mich mit dem Text in Korrespondenz setze und auch davon ausgehe, zuversichtlich, dass ich durch den Text lerne. Und schaut, die Krone davon ist dann der nächste Abschnitt, 1, Vers 27 bis 30. Wenn wir das gesehen haben, dass Paulus zuversichtlich ist, ja sogar freudig sagt, sagt er, Vers 25, er will zur Förderung und zur Freude im Glauben zu sein, damit ihr noch weit mehr Grund habt, euch meiner in Christus Jesus zu rühmen, dann wird auch viel klarer etwas, wo ich denke, die nächsten Generationen, meine Jungs glauben mir es noch nicht, ich sage schon seit einigen Jahren, stellt euch darauf ein, dass der Druck wächst. Stellt euch in Europa darauf ein, dass wir Zeiten in Gegenden zum Teil schon drinstehen, wo wir Dinge erleben, Widerstand, an den wir uns nicht gewöhnt haben. Und darum ist es so wichtig, 1, Vers 27 bis 30, auch als Kulminationspunkt dieses ersten Teils zu sehen. Wir sind gewürdigt, für Christus zu leiden. Das sagt Paulus. Wir sind gewürdigt, für Christus zu leiden. Wir sind gewürdigt zu leiden. Und jetzt beginnt dieser Abschnitt, dass wir unser Leben würdig des Evangeliums von Christus führen sollen. Nun, würdig das Leben führen, politoizomai im Griechischen, heißt nichts anderes als das, was die Philipper gut kannten damals. Sie waren nämlich Bürger einer sehr, sehr geschichtsträchtigen Stadt, einer freien Stadt direkt unter der römischen Herrschaft, und sie genossen viele Privilegien. Wahrscheinlich, wenn man den Philipperbrief liest, denkt man auch, das ist eine gutbürgerlich bis eher gehobene Gemeinde gewesen, wo die viele Privilegien genoss, auch materielle Privilegien, auch politische Privilegien. Und jetzt kommt Paulus und sagt, wenn ich in Christus bin und ein Sklave von Jesus Christus bin, dann bin ich ein Bürger eines besseren Reiches. 3, Vers 20. Ich bin ein Himmelsbürger. Und nun sollen wir unser Leben als Bürger führen. So ist das Griechische, dasselbe Wort wie in 3, Vers 20. Polizeizomai. Unser Leben würdig dieses Christus und seine Botschaft führen. Und was heißt denn das? Es heißt nichts anderes, als dass er schreibt, euch in keiner Weise einschüchtern lässt von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, aber für euch der Errettung ist. Also für Christus als beste Bürger, himmlische Bürger in Philippi zu leben und auch für uns heute und morgen und übermorgen in Europa zu leben, heißt, sich nicht einschüchtern zu lassen. Weil wir ja in Christus sind und es auf diesen Tag Jesu Christi darauf ankommt. Das ist das Entscheidende, dass wir jeden Tag so leben im Hinblick auf dieses Ziel. Und dann heißt es in Vers 29, euch wurde, was Christus betrifft und was ihn betrifft, betrifft auch uns, weil wir in ihm sind, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Und das ist die konträre Botschaft, kulturelle Botschaft überhaupt, die ich mir selber jeden Tag predige, weil ich nicht daran gewöhnt bin, weil ich verweichlicht bin, weil ich nicht gewöhnt bin, Widerstand zu nehmen. Aber der wird kommen, der ist am Steigen. Und das kann ich nur durch die Hilfe, den Beistand seines Geistes, wenn ich in ihm lebe, auf seinen Tagen, und danach trachte, ihn besser zu erkennen, um zu wissen, worauf es ankommt. Wir haben dieses Jahr, meine Frau und ich, 20 Jahre Hochzeitstag. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht aufgrund solcher Überlegungen. Welche, das hat meine Frau, ganz kluge Frage gesagt, was sollen wir, wenn wir an Christus denken, loslassen? Was sollen wir loslassen für die nächsten 20 Jahre? Ihr könnt mich dann privat fragen, was draus gekommen ist, möchte ich nicht öffentlich sagen. Wir haben einige Dinge um Christi willen versucht loszulassen. Er hilft uns ja durch den Beistand seines Geistes. Und ich kann sagen, wenn ich dann in einer Korrespondenz mit dem Text stehe, merke ich, ja, das beginnt mich echt zu bewegen, weil es verschiebt meine Prioritäten für die nächsten 20 Jahre. Und das ist ein bedeutender Teil auf dem Weg zum Ziel. Insgesamt ist es ja nur ein kleiner Teil im Vergleich zur Ewigkeit nachher, na klar. Aber die nächsten 20 Jahre, das ist schon was. Und die Frage an uns ist, an dich und an mich, genauerweise, bin ich bereit, um Christi willen zu leiden und mich nicht einschüchtern zu lassen als bester Himmelsbürger? Das ist die Frage von Philipper 1. Bin ich bereit zu leiden, um mich nicht einschüchtern zu lassen, als bester Bürger, sozusagen Himmelsbürger? Das sind Dinge, die mir entgegenkommen, wenn ich beginne, einen Text mit einem thematischen Schwerpunkt zu lesen. Ich fasse mal zusammen, was ich gesagt habe. Ich stelle mich unter den Text, weil er mich unbedingt angeht. Es ist Gottes Ansprache an mich. Und ich kann mit Zuversicht und auch mit einer großen Hartnäckigkeit mich diesem Text nähern unter Gebet, weil ich weiß, dass ich dadurch zugerüstet werde, auf die lange Frist, durch die wachsende Erkenntnis von Jesus Christus selbst. Es ist eine personale Erkenntnis. Und das ist viel wichtiger, als einzelne Glücksmomente zu erleben in der stillen Zeit. Das ist was, was 7x24 passiert. Und gerade so in den unglücklichen Momenten. Und das ist so tröstlich. Das verändert meine Perspektive. Ich werde nicht zu einem Eskapisten, einem, der sich die ganze Zeit rausflüchten muss aus der Arbeit, weil sie ja so schwierig ist. Ja, sie ist schwierig. Mein heutiger Tag war schwierig, gestern auch, vorgestern noch schwieriger. Es ist eine schwierige Woche. Und gleichzeitig sage ich, sie bringt mich diesem Ziel näher. Ich möchte mich dem aussetzen. Ich brauche diese Nahrung, um eben genau nicht in diese Momentgläubigkeit zu verfallen. Diese fromme Momentgläubigkeit. Sie entspricht nicht der biblischen Botschaft. Und so können wir in einen Text hineingehen. Douglas Moo sagt, Christus ist der Hauptbegriff. 600 Mal kommt er vor. 600 Mal in Paulusbriefen. Und er ist meistens, wie auch in diesem Brief, mit dem Evangelium verknüpft. Das Evangelium ist eben auch personal. Es ist das Evangelium von Christus. Und dieser Christus, der hat uns errettet und er erhält uns im Hinblick auf den Tag und er wirkt durch uns, dass wir eines Tages mit den Früchten der Gerechtigkeit gewirkt durch ihn dastehen. Das ist unsere Langfristperspektive und das hilft uns, mit Einschränkungen umzugehen und ja sogar von außen Anfeindungen in Kauf zu nehmen. Also ganz ehrlich, der Haniel, bis er sagen kann, dass er gewürdigt ist, für ihn zu leiden, da braucht es noch ein ganzes Stück Arbeit und ich habe gehörigen Respekt vor den nächsten 20 Jahren. Ich bin tief überzeugt, sie werden noch viel schwieriger als meine letzten 10 Jahre. Ich würde meine letzten 10 Jahre als ganz harten Trainingsgrund beschreiben. Und gleichzeitig kann ich euch sagen, ich freue mich auf die 20 Jahre. Egal wie sie gehen werden, ob ich schon in der Herrlichkeit eintreten werde oder was ich auch durchmachen werde, ich freue mich darauf. Und wisst ihr was? Das merken mir meine Bosse. Ich habe im Moment ungefähr fünf Auftraggeber, auch mehr, sechs. Das merken sie mir an. Weil wenn ich nicht darauf fokussiert bin, dass jetzt alles gut sein muss, dass ich mich an meinem Job klammern muss, sondern das lange Frist im Blick kann und weiß, heute stehe ich vor dieser Person. Das merken mir die anderen an. Sie sagen, du machst es anders, du gehst anders ran. Was ist denn los mit dir? Und ein Auftraggeber sagt mir die ganze Zeit, ich muss bei dir, wenn ich habe schon immer gedacht, ich habe gewusst, dass du was mit Jesus am Hut hast, und ich muss jedes, ein Klischee nach dem anderen muss ich beerdigen, die ich über Christen habe. Und ich möchte ihn preisen dafür, weil es ist sein Werk. Ich wäre niemals diesen Weg gegangen ohne ihn. Und ich würde mir so wünschen, dass ihr diesen Weg mitgeht. Es ist der beste Weg, auch wenn es kein einfacher sein wird. Ich kann ich euch verheißen. Und jetzt haben wir den guten Gott, der uns versorgt mit dem Nachtessen, Abendessen.
Ich versuche jetzt von meiner Seite zusammenzufassen. Und zwar, ich denke, die erste Seite zeigt uns ganz gut, dass Hermeneutik viel mehr ist als Wortstudie und Sprachbilder oder Stilfiguren, wo man zuerst denken würde, was ist eine Metapher, so kommt das nämlich häufig an. Und ich glaube, wenn man mal durchdringt, dass es eben um diesen äußeren Rahmen, ja eins, um die dahinter gestellten Fragen oder die Zielgruppe, wie auch immer man das sagen möchte, ja zwei und eben den thematischen Schwerpunkt geht, dann hat man einen viel leichteren Zugang, weil das sind auch die drei Dinge, wo man nicht Griechisch können muss, um das zu verstehen. Das ist wirklich wichtig. Und da können wir als Laien oder wie auch immer, als normale Christen oder wie es auch immer, ich denke, dass es eh nur normale Christen gibt, da auch wirklich Frucht bringen oder wie für Christus. Und der zweite Gedanke, den ich hier gesehen habe, ist Philipperbrief, ist doch klar, Thema vom Philipperbrief ist Freude. Das Thema verfehlt, Daniel. Oder umgekehrt, das ist ja eigentlich hier die Frage. Ich habe mich immer geärgert, wenn man sagt, Thema vom Philipperbrief ist Freude, weil das viel zu kurz kommt und nicht diese, selbst der Vers drückt es ja aus, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Genau. Und ich bete jetzt einfach noch zum Schluss und ich wollte nur sagen, eben schämt euch nicht, eure Kinder mitzubringen. Und wir können diesen Raum trotz der Dekorationsarbeit nutzen, den nebendran, wenn man zu laut wird oder zu quengelig, also für Jonathan oder so nachher. Genau, und der zweite Teil ist dann so offizielle Gütli-Andacht, wo dann noch ein paar Leute mehr dazukommen. Genau, ab 19.30 Uhr. Ich weiß nicht, wäre es für dich möglich, nach dem Abendessen war der Wunsch, ob wir uns dann vorne treffen könnten für so eine Fragerunde? So für eine halbe Stunde? Ja, dann also nach dem Abendessen am Spielplatz für Fragerunde. Genau, okay, alles klar. Ja, genau. Herr Jesus, danke auch für die Möglichkeit einfach, auf dein Wort zu lauschen. Danke für den Philipperbrief, für die Schriften des Paulus und wie wir auch sehen, wie du ihn gebraucht hast. Und da nicht die Frage war, außerhalb des Gefängnisses kann ich mehr wirken, sondern eine ganz neue Perspektive gezeigt hat, was für ein Reichtum wir haben, wenn wir in dir sind. Halte uns diesen Reichtum auch aufs Neue vor, in deinem Wort, in der Gemeinschaft untereinander, im Gebet. Amen. Gut, dann. Gute Nacht.